Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Aufklärung mit angezogener Handbremse. Das haben die Deutschen den Polen nach dem großen Fischsterben in der Oder im vergangenen Sommer vorgeworfen. Heute wird darüber auf einer deutsch-polnischen Oder-Konferenz gesprochen. Wir fragen dazu gleich unseren Korrespondenten. Schauen danach auf den Umgang Dänemarks mit früheren IS-Anhängern. Die dänische Justiz zwingt die Regierung jetzt zu einem Kurswechsel. Und wir blicken auf die Arbeit des ungarischen Parlaments. Terminzwänge waren angeblich schuld, dass Ungarn in den vergangenen Monaten nicht die Beitrittsprotokolle Finnlands und Schwedens zur NATO ratifiziert hat. Heute passt dieser Schritt nun in den Terminkalender der Abgeordneten. Allerdings nur für einen Kandidaten. Nicht nur die Menschen auf der iberischen Halbinsel haben in diesem Jahr über eine sogenannte Winterdürre geklagt. Auch in Südfrankreich hat es viel zu wenig geregnet. Nun wächst im Süden Europas die Sorge vor einem Sommer, in dem die Trinkwasserversorgung zum Problem werden könnte. Lange Dürrephasen sind aber nur ein Aspekt beim Großthema Wasser, das gerade auch ein UN-Gipfel in New York beackert hat. Ein globaler Aktionsplan wurde dort vereinbart und 700 Selbstverpflichtungen. Die deutsche Bundesregierung wiederum hat in diesem Monat eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Umweltministerin Steffi Lemke.
Wasser hat eine immense Bedeutung für uns alle, für die Bevölkerung, für die Wirtschaft als Transportweg und natürlich auch für Natur und Umwelt. Und deshalb ist es gut und richtig, dass jetzt das erste Mal das gesamte Bundeskabinett sich auf eine Wasserstrategie verpflichtet und damit dafür Sorge tragen will, dass auch in Zukunft jederzeit für jeden Bürgerin und jede Bürger bezahlbares, sauberes Wasser aus dem Hahn kommt. Und dafür wollen wir in erster Linie ein intaktes Ökosystem aufrechterhalten.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Lemke wird heute für diese Punkte bei einer deutsch-polnischen Konferenz in Frankfurt-Oder werben. Dort befassen sich Fachleute und Politiker mit dem Zustand des Grenzflusses und den Folgen des großen Fischsterbens vor einem Jahr. 350 Tonnen Fisch waren damals verendet. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Herr Sawicki, vor Jahrzehnten war die Oder synonym für schwierige Grenzfragen zwischen Deutschland und Polen. Seit dem vergangenen Sommer verbinden viele Menschen mit dem Fluss nun die große Umweltkatastrophe. Welche Rolle wird das massenhafte Fischsterben heute bei der Konferenz spielen?
Ganz klar eine der Hauptrollen, Herr Noll. Das wird auch in Polen in Teilen so kommuniziert. Da heißt es beispielsweise auf der Website einer Gemeinde in der Oder-Region sozusagen als Leitfrage über dieser Konferenz, wie kann man die Oder, heißt es da, vor einer erneuten ökologischen Katastrophe schützen. Wobei man eben mit Einschränkung sagen muss, dass das nur in bestimmten politischen Kreisen so kommuniziert wird. Auf der Website des Umweltministeriums Polens ist nichts dergleichen zu lesen. Es sind also eben bezeichnenderweise vor allem Politiker der Opposition, die vor bestehenden, nach wie vor bestehenden wahrscheinlichen Risiken mit Blick auf die Oder warnen. Insofern muss man sicherlich auch sagen, dass dieses Forum heute, in dem über die Oder diskutiert wird, eben nicht sozusagen die höchste Ebene widerspiegelt und dieser Dialog, der deutsch-polnische Dialog, der da stattfindet, letztlich eingeschränkt ist, denn es ist nicht davon die Rede, dass eben hochrangige Regierungsvertreter bei dieser Konferenz dabei sind.
Relativ schnell nach dieser Fischkatastrophe geriet ja die polnische Bergbauindustrie unter Verdacht. Wie weit sind denn beide Seiten mittlerweile bei der Ursachenforschung und der Frage nach den Konsequenzen?
Es gibt bestimmte Punkte, in denen man sich einig ist, aber das betrifft beispielsweise nicht die Frage nach Konsequenzen. Wenn man sich zunächst einmal anschaut, was eben die Ursachen sind, da gab es vor kurzem eine sehr detaillierte Bestandsaufnahme der Organisation Greenpeace mit einem klaren Ergebnis und einem klaren Appell. Und da wurde noch einmal unterstrichen, dass die Ursache des Fischsterbens ein extrem hoher Salzgehalt in der Oder gewesen sei. Dadurch sei die sogenannte Goldalge über die auch schon viel gesprochen worden ist, die sei dadurch aufgeblüht und diese Goldalge ist eben, beziehungsweise deren Toxine, deren Gifte waren ursächlich, beziehungsweise dann der Auslöser für das massenhafte Sterben von Fischen und anderen Tieren und Organismen in der Oder. Das sei nochmal durch hohe Temperaturen und einen niedrigen Wasserpegel verschärft worden, also das Aufblühen dieser Goldalge. Und die Kollegen oder die Personen von Greenpeace haben festgestellt, dass die Bergbauindustrie, wie Sie das erwähnt haben, die Schuldigen sozusagen seien an dieser ganzen Situation durch zu viele salzhaltige Abwässer. Und das ist mit der Forderung verbunden, dass Abwässer beschränkt werden sollten, dass die Lizenzen dazu überarbeitet werden müssten. Dazu wird die Regierung aufgefordert, beziehungsweise die Unternehmen werden aufgefordert, eine neue Technologie zur Entsalzung einzuführen, beziehungsweise die auf den neuesten Stand zu bringen. Und der Staat müsse die Abwässer besser kontrollieren. Es ist interessant, dass in diesem Greenpeace-Bericht darauf verwiesen wird, dass die Messungen zum Salzgehalt bei staatlichen Akteuren mehr oder weniger die gleichen seien wie bei Greenpeace selbst, aber es werden keine entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen. Und bei der polnischen Regierung heißt es, dass man das Problem mit dem Salzgehalt zur Kenntnis nimmt, sinngemäß. Es soll auch ein Monitoring-System entlang der Oder demnächst fertig sein, dass die Salzgehalte noch besser und noch effektiver überwachen soll oder überhaupt die Wasserqualität in der Oder. Es wird darauf verwiesen, dass man in die Forschung zur Neutralisierung der sogenannten Goldalge investieren will. Aber es ist keine Rede davon, zumindest bislang Bergbaufirmen stärker an die Leine zu nehmen.
Hat das Fischsterben in Polen in der Oder eigentlich ähnliche Ängste ausgelöst wie in Deutschland?
Man kann sicherlich sagen, dass das nicht nur Ängste gewesen sind, sondern vor allem in den ersten Wochen und Monaten innerhalb dieser Katastrophenphase war das vor allem Wut und Ärger, die da geherrscht haben. Es gab eine intensive Berichterstattung zu diesem Thema. Es gab auch viele Proteste im Sommer und auch im Herbst. Das war tatsächlich dann auch in den Umfragen spürbar. Da hatte die PiS-Regierung einige Prozentpunkte eingebüßt. Da war ein gewisser Oder-Effekt also sicherlich sichtbar. Wenngleich das Thema im Nachhinein dann auch angesichts des Krieges in der Ukraine dann deutlich weiter nach hinten gerutscht ist. Wenngleich gewisse Nachwirkungen weiter spürbar sind. Zum Beispiel mit Blick auf das Thema Tourismus. Da gibt es viele Hotels, da gibt es Bootsverleihe, vor allem im Westen Polens, die bis heute unter den Folgen, also dass eben deutlich mehr Menschen an der Oder Urlaub machen wollen, leiden. Und da blickt man mit großer Sorge jetzt auf den beginnenden Frühling und auf den Sommer, wenn dann eigentlich noch mehr Gäste an die Oder kommen könnten.
In Polen selbst gibt es Streit um einen Ausbau der Oder. Das oberste Verwaltungsgericht hat einen Baustopp bestätigt gerade. Inwieweit belastet diese Fragen das bilaterale Verhältnis?
Mit Sicherheit zusätzlich, denn allgemein muss man sagen, dass das bilaterale Verhältnis durch das Fischsterben zusätzlich gelitten hat. Man kann den Eindruck gewinnen, dass dieser Streit zumindest auf Regierungsebene nicht allzu laut ausgetragen wird. Da gibt es einfach auch zu viele andere Reizthemen und auch die Notwendigkeit einer doch engeren Zusammenarbeit mit Blick auf die Ukraine. Deswegen wird das Thema nach meinem Eindruck nicht allzu hoch gehängt. Dennoch tauchen immer wieder gelegentlich Kommentare auf polnischer Seite beispielsweise auf, also in regierungsnahen Kreisen, wo es dann heißt, mit Blick auf den Oder-Ausbau, dass Deutschland polnische Investitionen verhindern wolle und dass Forderungen nach dem Stopp des Oder-Ausbaus politisch motiviert seien. Und man muss auch festhalten, dass die polnische Regierung bisher keine Anstalten macht, dieses Urteil umzusetzen und den Oder-Ausbau tatsächlich praktisch zu stoppen.
Noch ganz kurz die Frage, wir haben jetzt über die nationalstaatliche Ebene gesprochen. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Polen auf regionaler Ebene, also vor Ort?
Wesentlich besser, muss man sagen, vor allem auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Da gibt es einige, vielleicht nicht so bekannte, aber sehr erwähnenswerte Projekte, zum Beispiel eine Art Aufräumprojekt, das heißt Saubere Oder. Das betrifft Anwohner der Oder-Region in Polen, in Deutschland und auch in Tschechien. Da geht es zum Beispiel darum, die Oder von Müll zu reinigen. Da gibt es so entsprechende Aktionstage, die noch weiter verstetigt werden sollen. Also unterhalb der Regierungsebene, unterhalb der politischen Ebene ist diese Zusammenarbeit sicherlich wesentlich besser.
Einschätzungen waren das von unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Besten Dank. Vor genau 4 Jahren hat der sogenannte Islamische Staat seine letzte Bastion in Syrien verloren. Schon vorher waren die Dschihadisten aus dem Irak vertrieben worden. In der Region gilt das IS-Projekt seitdem als gescheitert. Europa hat den Kampf gegen den IS damals militärisch unterstützt, sieht sich aber bis heute mit den Folgen konfrontiert. Es geht dabei vor allem um die politisch und rechtlich komplexe Frage nach dem Umgang mit eigenen Staatsbürgern, die sich der Terrorgruppe angeschlossen hatten. Während einige Regierungen für Rückführungen aus den kurdischen Gefangenenlagern votierten, blieben andere tatenlos oder versuchten, das Problem durch den Entzug der Staatsbürgerschaft zu lösen. Dänemark zählt zu den Ländern, die mutmaßlichen IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft entzogen haben, wenn sie eine weitere Staatsbürgerschaft besaßen, also mit dem Entzug nicht staatenlos wurden. Doch jetzt zwingt ein Gerichtsurteil die Regierung zu einem Kurswechsel, der auch Folgen für die Familien der früheren Kämpfer hat. Julia Weschenbach mit den Hintergründen.
Lange hatte sich die dänische Regierung geweigert, die dänischen Kinder aus den syrischen Gefangenenlagern Al-Hol und Al-Rosh mit ihren Müttern nach Dänemark zu holen. Doch 2022 lenkte sie ein und holte mehrere Frauen mit ihren Kindern zurück. Allerdings durften nur die Mütter einreisen, die noch die dänische Staatsbürgerschaft besaßen. Das war bei 3 der Frauen nicht mehr der Fall. Sie sitzen mit ihren Kindern immer noch in Syrien fest. Die Behörden hatten ihnen die dänische Staatsbürgerschaft entzogen. Dagegen hat eine der Frauen jetzt erfolgreich geklagt. Menschenrechtsexperte Christian Prehner von der Süddänischen Universität.
Das Gericht hat besonders genau auf das Verhältnis der Frau zu dem Land geschaut, dessen Staatsbürgerin sie ist. In diesem Fall hatte die Frau auch die iranische Staatsbürgerschaft, war aber in Dänemark geboren und aufgewachsen, hatte ihr Familienleben hier und kaum eine Verbindung zum Iran. Sie war einmal als Kind dort und spricht die Sprache nicht.
Deshalb, so Prehner, habe das Gericht die Strafe als unverhältnismäßig angesehen. Kurz nach dem Urteil am vergangenen Mittwoch bot die Regierung der Frau an, sie mit ihren beiden Kindern nach Dänemark auszufliegen. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen.
Sie ist dänische Staatsbürgerin und eine dänische Staatsbürgerin sollte natürlich zurück nach Dänemark kommen dürfen.
Doch die Entscheidung des höchsten Gerichts könnte nicht nur für sie und ihre Kinder Bedeutung haben, analysiert Menschenrechtsexperte Christian Prehner.
Dieses Urteil ist sehr prinzipiell und hat eine große Bedeutung für alle zukünftigen Entscheidungen. Wenn eine Regierung oder ein Gericht einer Person die Staatsbürgerschaft entziehen will, müssen sie sich daran orientieren, welche Beziehung diese Person zu dem anderen Land hat, dessen Staatsbürger sie ist. Früher gab es dazu keine klare Linie.
Der Entzug der Staatsbürgerschaft, sagt Prehner, sei in den letzten Jahren zu einer beliebten Praxis geworden.
Zuletzt hat man dieses Werkzeug vor allem gegen IS-Kämpfer eingesetzt, die nach Syrien gegangen sind. Aber dann gab es politische Unterstützung dafür, es auf die organisierte Kriminalität und verschiedene andere schwere Verbrechen auszuweiten.
Bei schweren Verbrechen kann ein Gericht über den Entzug der Staatsbürgerschaft entscheiden. In Fällen wie denen der mutmaßlichen IS-Unterstützerinnen kann das dänische Ausländerministerium eine solche Entscheidung treffen, wenn die betreffende Person nach Einschätzung der Behörden eine Gefahr für die Interessen des Landes darstellt. Das jüngste Gerichtsurteil sei für diese Entscheidung künftig eine wichtige Richtschnur, sagt auch Knut Vollstack, Anwalt der Klägerin.
Das bedeutet viel für die Rechtssicherheit. Das höchste Gericht des Landes hat ein klares Signal gegeben, dass das, was die frühere und jetzige Regierung gemacht haben, nicht haltbar ist. Es ist ein Signal, dass man nicht einfach sagen kann, dich mögen wir nicht, ohne dass es gerecht zugeht.
Für seine Klientin und deren Kinder ist mit dem Urteil der Weg zurück nach Dänemark frei. Nun hoffen Vollschlag und die Organisation Repatriate the Children, die sich für die Rückkehr der Kinder einsetzt, dass auch die übrigen 2 Frauen und 3 dänischen Kinder Syrien bald verlassen können.
Juristisch und politisch heikel der Umgang mit früheren IS-Kämpfern und ihren Familien. Ein hohes Gericht in Dänemark zwingt die Regierung dort jetzt zu einem Kurswechsel. Das war der Beitrag von Julia Weschenbach. 28 von 30 NATO-Staaten hat bereits im vergangenen Sommer grünes Licht für den Beitritt von Schweden und Finnland zum Nordatlantischen Bündnis gegeben. Seit Monaten nun ringen Helsinki und Stockholm um die Zustimmung der Türkei und von Ungarn. Zumindest für Finnland geht es jetzt auf die Zielgerade. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat die Ratifizierung noch vor dem Ende der Legislaturperiode Mitte April versprochen. Das ungarische Parlament wird heute das Beitrittsprotokoll ratifizieren. Aber eben lediglich für Finnland. Schweden muss weiter warten, obwohl Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auch den Beitritt der Schweden klar als Stärkung der NATO bezeichnet hatte. Silke Hane mit Erklärungsversuchen.
Zwar hat Ungarns Regierungschef Viktor Orban mehrfach beteuert, dass nichts gegen den schwedischen NATO-Beitritt spricht, zuletzt auf dem EU-Gipfel vergangene Woche. Doch im Inland schlägt Orban seit Wochen ganz andere Töne an, wie im Interview mit einem staatlich finanzierten Radiosender. Lasst uns mit diesen guten Finnen und Schweden sprechen. Es geht nicht, dass sie von uns fordern, der NATO beitreten zu können, während sie offensichtlich Lügen über Ungarn verbreiten. Über die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und unser Leben. Wie kann jemand in einer militärischen Allianz unser Verbündeter sein, während er unverfroren Lügen über Ungarn verbreitet? Dabei ist Kritik an Ungarn durchaus berechtigt. Orban hat freie Medien mundtot gemacht, das Wahlrecht zugunsten seiner Partei Fidesz geändert und die Justiz in Teilen unter seine Kontrolle gebracht. Dass die ungarische Blockade willkürlich sein könnte, zeigt auch, dass sich die Bedenken gegen Finnlands NATO-Beitritt inzwischen aufgelöst haben, nachdem die Türkei dafür Zustimmung signalisiert hatte. Experten für internationale Politik gehen davon aus, dass Orban und Erdogan sich in der Sache abstimmen. Zwar reisten zuletzt ungarische Abgeordnete für Gespräche nach Schweden, dass die NATO-Blockade aber wirklich aus dem Parlament in Budapest kommt, glaubt der ehemalige ungarische Außenminister Péter Bolás nicht. Die Einwände kommen nicht von der Fraktion, sondern höchstwahrscheinlich vom Ministerpräsidenten, denn er gibt meist die Linie vor. Es gibt Hinweise, dass diese Länder es gewagt haben, uns zu kritisieren, und das stört Orban wahrscheinlich. Jetzt vermischt er diese Themen. Das ist gut für Russland und unterstützt etwas die Türkei, aber für die NATO ist es schlecht. Orban könnte das türkische Nein zu Schweden gerade recht kommen, denn Schweden hat noch bis Ende Juni die EU-Ratspräsidentschaft inne und Ungarn streitet mit der EU um die Auszahlung von mehr als 13 Milliarden Euro aus EU-Töpfen. Eigentlich ein ganz anderes Thema als der NATO-Beitritt Schwedens, doch Regierungspolitiker und Abgeordnete stellen öffentlich einen Zusammenhang her. Zum Beispiel Hoynolka Juhas von Orbans Koalitionspartner im Parlament. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir über den Beitritt von Ländern sprechen, deren Vertreter seit Jahren unser Land kritisieren, auch im Europäischen Parlament, indem sie unsere Demokratie, die Freiheit der Medien, die Unabhängigkeit unserer Justiz infrage stellen und unseren Zugang zu EU-Geldern aktiv behindern. Der stellvertretende Ministerpräsident Joel Semien hatte kürzlich vorgeschlagen, gar nicht über die NATO-Beitritte abzustimmen, weil sich die Verhandlungen mit der EU um Geldzahlungen verzögerten. Und ein hoher Regierungsbeamter kritisierte zuletzt öffentlich eine schwedische Ministerin, die sich vor 2 Jahren für einen Auszahlungsstopp der EU-Gelder an Ungarn ausgesprochen hatte. Ob und wann Orban und seine Gefolgsleute den Druck auf Schweden aufgeben, ist unklar. Am Abend soll das Parlament darüber debattieren, nach der Abstimmung über den finnischen NATO-Beitritt. Hier gilt eine Mehrheit als sicher.
Das ungarische Parlament bringt heute den NATO-Beitritt Finnlands auf den Weg. Schweden allerdings muss weiter warten. Silke Hane war das mit den Hintergründen. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll.